voice_of_indonesia e Twitter @voiceindonesia.
Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hörten. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Bambang Susatyo hofft, dass Idul Fitri die Toleranz zwischen den Gläubigen stärken wird. Das indonesische BMX-Team ist auf der Suche nach Olympiatickets für die Meisterschaft in Paris. Das Ministerium für Umwelt und Wirtschaft sagte, die Exportleistung von Forstprodukten habe Anfang 2024 einen positiven Trend gezeigt. Indonesiens Regierung rechnet im Vorfeld von Idul Fitri mit einem Anstieg des Energieverbrauchs. PLN sorgt für eine zuverlässige Stromversorgung während der Idul Fitri 1445 Hijriah. Das Religionsministerium teilte mit, dass die reguläre Gemeindequote mit 213.320 Menschen erreicht wurde. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Vorsitzende der Indonesischen Volksversammlung MPR, Bambang Susatyo, hofft, dass Idul Fitri 1445 Hijri ein Impuls zur Stärkung der Toleranz zwischen den Religionsgemeinschaften und zur Stärkung der Freundschaft mit Familie und Freunden sein wird. In einer Erklärung vom Freitag rief Bambang Susatyo die indonesischen Streitkräfte und die indonesische Polizei auf, an potenziell überfüllten Orten für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, damit die Muslime ihre Eidgebet und andere Eidaktivitäten feierlich verrichten können. Auch andere Gemeinschaften können weiterhin bequem ihren Aktivitäten nachgehen. Bambang Susatyo rief auch das Verkehrsministerium auf, dafür zu sorgen, dass alle Land-, See- und Lufttransportmittel, die von der Bevölkerung zur Heimkehr genutzt werden, den Vorschriften entsprechend verkehrstauglich sind, damit die Leute sicher und bequem reisen können. Das indonesische BMX-Radsportteam ist auf der Suche nach Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, indem es an einer Radmeisterschaft in Paris, Frankreich teilnimmt, die in den Olympia-Qualifikationsspielen enthalten ist. Die Indonesische Botschaft in Paris teilte am Samstag, den 6. April, in ihren offiziellen Instagram-Account mit, dass das indonesische BMX-Radrennen-Team nach Frankreich gekommen sei, um an der Radrennmeisterschaft im nationalen Velodrom Saint-Quentin en Yvelines teilzunehmen. Die BMX-Radsportler, die diese Qualifikationen absolvierten, waren Amelia Nursifa, Yasmin Az-Zahra Setiobudi, Rio Akbar und Fasya Ahsana Rifki. Über ihren Instagram-Account brachte die indonesische Botschaft außerdem ihre Unterstützung für das indonesische Team zum Ausdruck, um die besten Ergebnisse zu erzielen und Punkte für die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu sammeln. Das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft KLHK erklärte, dass Indonesiens Exportleistung von Forstprodukten zu Beginn des Jahres 2024 angesichts der Marktbedingungen voller Unsicherheit aufgrund der globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Lage einen Aufwärtstrend aufweise. Der amtierende Generaldirektor für nachhaltige Waldbewirtschaftung KLHK Agus Justianto erklärt am Samstag, den 6. April in Jakarta, dass das Ministerium hofft, dass die Exportleistung von Forstprodukten mit den Erfolgen von 2023 mithalten kann, wenn dieser positive Trend verbessert werden kann. Im Jahr 2023 werden laut Agus die am Exporte indonesischer Forstprodukte 13,16 Milliarden US-Dollar betragen. Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat sich für dieses Jahr ein moderates Exportziel von 10 Milliarden US-Dollar gesetzt. Aus diesem Grund rechnet das Ministerium seiner Meinung nach mit einer Reihe globaler Probleme, darunter russisch-ukrainische und israelisch-palästinensische Spannungen, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Der Minister für Energie und Bodenschätze Arifin Tasrif sagte, die Regierung habe vor der Eid al-Fitri 1445 Hijriah mit einem Anstieg des Energieverbrauchs, insbesondere von Kraftstoff, Flüssiggas und Strom, gerechnet. Arifin Tasrif sagte, als er dem Team der Ramadan und Eid al-Fitri Einsatzgruppe 2024 virtuell in Jakarta ein Briefing gab. Neben der Vorwegnahme der Treibstoffversorgung achtet die Regierung seiner Meinung nach auch auf eine Reihe von Treibstoffstandorten, die von Reisenden relativ stark frequentiert werden. Der Schwerpunkt der Heimkehrbewegung auf Sumatra, Java und Nusa Tenggara an diesem Wochenende, so Arifin weiter, stehe im Einklang mit der Umsetzung der täglichen Treibstoffverteilung in einer Reihe von Provinzen. Minister Arifin sagte, dass neben der Verfügbarkeit von Treibstoff auf der Heimreiseroute auch die Bewegung von Fahrzeugen an Touristenzielen seine Sache sei, die vorhergesehen und mit dem Treibstoffverbrauch berücksichtigt werden müsse. Abgesehen vom Kraftstoff lässt sich die Bewegung in der Verbrauchsgrafik laut Arifin auch an der Nutzung von Aftur erkennen, die um 10% stieg und von LPG im Haushaltssektor um 2,1%. Der Geschäftsführer von PT PLN Persero Darmawan Prasojo sorgte während der Feierlichkeiten zum Idul Fitri 1445 Hijriah für eine zuverlässige Stromversorgung in ganz Indonesien. Im zufolge sei Kohle die Hauptquelle für elektrische Energie immer noch in sicheren Lagerbeständen. Er sagte, dass nicht nur die Kohlevorräte, sondern auch die Gas- und Heizölvorräte der PLN sicher seien. PLN hat in ganz Indonesien 2700 Posten errichtet und mehr als 81.000 Beamte eingesetzt. damit die Stromversorgung während des Eidelfitter zuverlässig gewährleistet ist. Mit diesen Vorbereitungen hofft der Mauern, dass die Feier von Eidelfitri 1445 Hijria oder Eid 2024 sicher und reibungslos ablaufen kann. Der Direktor für inländische Hajj-Dienste im Religionsministerium, Saiful Mujab, sagte, dass die nationale Quote für regelmäßige Hajj-Pilger erreicht worden sei, nämlich 213.320 Personen. Saiful Mujab erklärte am Samstag in Jakarta, dass Indonesien in diesem Jahr eine Quote von 221.000 Hajj-Pilgern erhalten habe. Darüber hinaus erhält Indonesien eine zusätzliche Quote von 20.000. Er sagte, Indonesiens Gesamt-Hajj-Quote liege in diesem Jahr bei 241.000 Pilgern. Diese Zahl setzt sich aus 213.320 Quoten für reguläre Hajj-Pilger und 27.680 Quoten für besondere Hajj-Pilger zusammen. Saiful Mujab ist dankbar, dass die gesamte Quote für regelmäßige Hajj-Pilger in diesem Jahr erfüllt wurde. Er hofft, dass alle Pilger die Zahlungen geleistet und sich für die Abreisequote angemeldet haben, während der Hajj-Aktion 1445 Hijriah oder 2024 abreisen können. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonny bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Kommentar hat heute das Thema Pellegrinis Sieg in der Slowakei. Peter Pellegrini gewann am Samstag, den 6. April 2025, die slowakische Präsident Sahwal und besiegte den von der Opposition unterstützten Diplomaten Ivan Korcho. Korcho gab seine Niederlage zu, weil fast vollständige Wahlergebnisse zeigten, dass er 47% der Stimmen erhielt. Der ehemalige Premierminister Pellegrini erhielt 53% der Stimmen. In Bratislava versicherte Pellegrini der Öffentlichkeit, dass die Slowakei auf der Seite des Friedens und nie auf der Seite des Krieges stehen werde. Zuvor hatte Pellegrini erklärt, dass die Slowakei unabhängig vom Ausgang der Wahlen weiterhin ein starkes Mitglied der EU und NATO sein werde. Obwohl sein Amt weitgehend zeremonieller Natur ist, verfolgt der slowakische Präsident über die Befugnis internationaler Verträge sowie vom Parlament verabschiedete Vetogesetze zu ratifizieren und Spitzenrichter zu ernennen. Seine Position ist gleichzeitig auch Befehlshaber der Streitkräfte. Pellegrini wird am 15. Juni ernannt. Der Sieg von Pellegrini bei der Präsidentschaftswahl wurde von Premierminister Robert Fico begrüßt. Fico unterstützt Pellegrini als gemäßigten Kandidaten, der den Weg des Friedens anerkennt. Die Bekräftigung von Pellegrini für die Position der Slowakei im Krieg zwischen der Ukraine und Russland, bei der der Frieden Priorität haben wird, verdient Aufmerksamkeit, da dieser Krieg seit Februar 2022 andauert. Die Slowakei hat durch Premierminister Fico die Kriegshilfe für die Ukraine eingestellt, aber zusammen mit der Tschechischen Republik akzeptiert die Slowakei tausende Flüchtlinge aus der Ukraine. Nachdem er die Militärhilfe eingestellt hatte, signalisierte Fico auch seine Unterstützung für Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland. Es wird erwartet, dass Pellegrinis Sieg als Präsident zusammen mit Robert Fico als Premierminister den Friedensprozess zwischen Russland und der Ukraine fördern wird. Darüber hinaus hofft man, dass Pellegrinis Sieg auch die bilaterale Zusammenarbeit mit Indonesien fördern wird. Bisher unterhalten Indonesien und die Slowakei seit 1993 enge diplomatische Beziehungen und haben in verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet. Die Slowakei spielt eine wichtige Rolle als Einstiegspunkt für indonesische Produkte in die EU. Die Slowakei kann auch die Beschleunigung der CEPA-Verhandlungen zwischen Indonesien und der EU oder des umfassenden Wirtschaftsabkommens zwischen Indonesien und der EU fördern, die voraussichtlich bald abgeschlossen sein wird. Das wäre der Kommentar.
Voice of Indonesia.
Die Atmosphäre an der Staatlichen Universität Jakarta ist ruhiger als sonst. An den Tagen gehen viele Studenten an der verschiedenen Ecken in der Uni vorbei.
An der Woche vor den Eid-al-Fitr-Feiertagen kehren viele Studenten in ihre Heimatstädte zurück, um mit ihrer Familie das Zuckerfest zu feiern. Man nennt diese Tradition Mudik. Die Heimkehr oder Mudik findet normalerweise vor religiösen Feiertagen statt, so auch diesmal vor dem Eid al-Fitr.
Die Heimkehr oder Mudik wird von denjenigen, die das Zuckerfest in ihrer Heimat feiern wollen, mit Spannung erwartet.
Viele Menschen kehren in ihre Heimatstadt zurück, um ihre Beziehungen mit ihrer Familie zu stärken und die Feiertage in ihrer Heimat zu genießen. Die Heimkehr wird auch von denen genutzt, die weit entfernt von ihrer Heimat arbeiten, studieren oder zur Schule gehen. Diesmal werden mein Kollege, Yazid und ich Studenten der Staatlichen Universität von Jakarta bitten, über die Heimkehr zu sprechen.
Hier bin ich mit Agatha, einem der UNJ-Studenten, die Munich machen werden. Hallo Agatha. Ich habe einige Fragen. In welchem Semester sind Sie und was ist Ihr Studiengang?
Ich bin 6. Semester und ich bin studiere Deutsch.
Okay. Und warum reisen Sie dieses Jahr wieder in die Heimat?
Mudik ist eine Tradition für meine Familie und wir machen jedes Jahr Mudik.
Okay. Und wo liegt Ihre Heimat? Und gibt es ein Touristenziel, das Sie besuchen möchten?
Ngawi Jawa Timur ist meine Heimat und es gibt einen Berg namens Gunung Lawu von meiner Heimat. Das ist ein schöner Berg.
Also, und was vermissen Sie am meisten in Ihrer Heimat?
Ich vermisse die Nachbarn von meiner Oma, die Leute sind netter. Und ich vermisse das Essen und die Atmosphäre auch.
Okay, und letzte Frage. Möchten Sie vielleicht Ihre Familie grüßen oder etwas sagen?
Hallo Mama, hallo Papa. Ja, das ist alles.
Okay, vielen Dank Agatha für die Interview.
Hier bin ich mit Keisha, einer der UNG-Studenten, die auch in diesem Jahr Mudik machen wird. Hallo Keisha.
Hallo.
In welchem Semester sind Sie und was ist Ihr Studiengang?
Ich bin jetzt in 16. Semester an der UNG und ich bin in Deutschabteilung studieren.
Ah, okay. Und die nächste Frage, warum reisen Sie dieses Jahr wieder in die Heimat?
Weil ich schon lange nicht in meinem Heimatstadt war und meine Eltern auch unbedingt nach Hause wollen.
Ah, okay. Wo liegt Ihre Heimat und gibt es ein Touristenziel, das Sie besuchen möchten?
Meine Heimatstadt ist in Subang, aber es gibt keine mehr Touristattraktionen, aber ich möchte eine heiße Quelle besuchen.
Ah, okay. Und die nächste Frage. Was vermissen Sie am meisten an Ihrer Heimatstadt?
Ich vermisse es, mit meiner Familie spielen und die Atmosphäre in meinem Haus.
Ah, okay. Vielen Dank für dieses Interview. Vielleicht haben Sie etwas für Ihre Familie sagen oder Sie grüßen?
Nein.
Ah, okay. Tschüss.
Also, liebe Zuschauer, die Heimkehr ist in der Tat ein wichtiger Moment für diejenigen, die in ihre Heimatstädte zurückkehren, aber auch diejenigen, die in die Heimat nicht zurückkehren können, können mit ihren Familien in Kontakt bleiben, indem sie sich über verschiedene soziale Medien persönlich treffen. Ich bin Amar und mein Kollege Yazid, die Studenten der Staatlichen Universität Jakarta, die ein Praktikum bei Voice of Indonesia machen.
Voice of Indonesia.
Die Beijing-Header, hier sind historische Ereignisse, die am 8. April in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 8. April 1973, dem Tod des Künstlers Pablo Ruiz Picasso. Pablo Ruiz Picasso wurde am 25. Oktober 1881 in Malaga, Spanien geboren. Sein Vater war José Ruiz Blasco, ein Kunstprofessor, und seine Mutter war Maria Picasso Lopez. Picasso war ein berühmter kubistischer Künstler und gilt als revolutionärer Maler des 20. Jahrhunderts. Er war ein künstlerisches Genie, das Skulpturen, Kalligraphiken, Keramiken, Kostüme für Balletttänzer und Bühnenbilder schaffen konnte. Picasso starb im Alter von 91 Jahren. Picasso starb an einem Herzinfarkt aufgrund einer Flüssigkeitsansammlung in seiner Lunge. Wir kommen jetzt zu dem Ereignis vom 8. April 1994, als Kurt Cobain tot aufgefunden wurde. Am 8. April 1994 wurde Kurt Cobain, Leadsänger und Gitarrist der amerikanischen Rockband Nirvana, tot in seinem Haus am Lake Washington Boulevard in Seattle, Washington, USA aufgefunden. Gerichtsmedizin und Gerichtsmediziner stellten jedoch später fest, dass Cobain bereits am 15. April, also 3 Tage vor dem Auffinden seiner Leiche, gestorben war. Im Bericht der Polizei von Seattle heißt es, dass Cobain mit einer Schrotflinte quer über dem Körper und einer Schusswunde im Kopf aufgefunden wurde und ein Abschiedsbrief in der Nähe gefunden wurde. Die Polizei von Seattle bestätigte, dass es sich bei Cobains Tod einen Selbstmord handelte. Kurt Cobain wurde am 20. Februar 1967 in Aberdeen geboren. Zusammen mit Chris Novoselic und Dave Grohl gründete Cobain 1989 die Band Nirvana. Das Lied von Nirvana, die eine Art grüne Musik spielten, erzählten Geschichten über soziale Rebellion und den Schmerz des Lebens. Der Name Nirvana wurde seit der Veröffentlichung des Albums Nevermind mit der Single Smells Like Teen Spirit weltweit bekannt und beliebt. Durch diesem Lied wurde Nirvana zu einer der größten Bands der Welt und erhielt die Trophäe für die beste Alternative oder Rockband. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit der Beerdigung des Papstes Johannes Paul II. Am 8. April 2005. Papst Johannes Paul II. Ist am 2. April 2005 verstorben. Er schrieb Geschichte als der erste nicht-italienische Papst seit über 400 Jahren. Papst Johannes Paul II. Wurde 1978 zum Papst ernannt. Er war als sehr lautstarke Persönlichkeit bekannt und sprach oft das Lied in der Welt an. Während er die katholische Kirche leitete, wurde Johannes Paul II. 1981 von einem Mann aus der Türkei erschossen. Darüber hinaus überlebte er auch Messerstechereien und Bombenanschläge. Papst Johannes Paul II. Starb am 2. April 2005 im Alter von 84 Jahren in seiner Residenz in der Vatikanstadt. Mehr als 3 Millionen Menschen standen an seinem Todestag Schlange, um sich von Papst Johannes Paul II. Zu verabschieden. Papst Johannes Paul II. Wurde schließlich am 8. April 2005 beigesetzt. Im April 2014 wurde er zum Heiligen erklärt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Diusir Indonesia hat wieder das Thema Indonesien gewährt Laos einen Zuschuss von 10,5 Milliarden Rupiah für den ASEAN Fortschritt 2024. Die indonesische Regierung verteilt über den Fonds für internationale Entwicklungszusammenarbeit oder Indonesien Aid Hilfe in Höhe von 6,5 Milliarden Rupiah um die Regierung von Laos beim ASEAN Fortschritt 2025 insbesondere im ASEAN-Finanzprozess zu unterstützen. Das Zusatzprogramm zielt darauf ab, Beamten des Finanzministeriums von Laos technische Unterstützung bei der Vorbereitung der Tagesordnung und die Abhaltung des ASEAN-Treffens 2020 zu bieten. Diese Unterstützung wird unter anderem durch eine Reihe von Ostersitzungen, Aktivitäten zum Kapazitätsaufbau und die Durchführung der Treffen bereitgestellt. Der stellvertretende Finanzminister Suhasil Nazara sagte in einer Erklärung, zitiert von Antara, am 4. April, dass diese Unterstützung nicht nur das Engagement für eine enge Zusammenarbeit zwischen den Regierungen von Indonesien und Laos zeige, sondern auch die Bedeutung der Fortsetzung der Partnerschaft unterstreiche. Er erklärte beim westlichen ASEAN-Fortschritt, Indonesien habe mehrere Initiativen, die im ASEAN-Fortschritt 2025 noch vorgesetzt werden müssen. Insbesondere in Finanzkanälen wie der Zusammenarbeit im Finanz- und Gesundheitssektor und Gründung des ASEAN-Finanzforums. Darüber hinaus wird Indonesien Engagement im ASEAN-Finanzprozess auch durch die Unterstützung bei der Formulierung inhaltlicher Angelegenheiten und logistischer Vereinbarungen umgesetzt. Bei der Umsetzung seiner Aktivitäten arbeitet Indonesien mit der Agentur für Finanzpolitik DKF des Finanzministeriums zusammen. Darüber hinaus ist Laos im ASEAN-Fortschritt 2025 als Fortschritt für die Formulierung der vorrangigen Agenda für den Fortschritt 2025 verantwortlich und hat auch die Verantwortung, die vorgegebenen Agenden fortzuführen. Man hofft, dass die Unterstützung der indonesischen Regierung für Laos sicherstellen wird, dass die ASEAN-Finanzkooperation Vereinbarungen hervorbringen kann, die die finanzielle Stabilität und Integration in der Region fördern und das Wirtschaftswachstum angesichts der Herausforderungen nach der COVID-19-Pandemie stärken, nämlich Konnektivität, Nachhaltigkeit und Reaktionsfähigkeit von ASEAN. Das war unser Indonesien.
Sekian lama ku memendam rasa ini terlalu dalam. Berat hatiku menahan deraku sejenak. Sedikit waktu berarti, beri aku kesempatan bicara tentang si hati.
Bila kau terima, aku akan mencoba mengajak waktu kebaikan angkasan. Tujuh dunia, tujuh benua di masa muda. Bila kau terima, aku akan mencoba mengajak waktu kebaikan angkasan. Tujuh dunia, tujuh benua di masa muda.
Sampai yang tertinggal. Waktu berarti, beri aku kesempatan bicara tentang isi.
hati.
Voice of Indonesia.
Im heutigen Programm wunderbares Indonesien will ich Ihnen die Kurumoshe oder Kefik Moshe vorstellen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Moshe Al-Ikhlas, die sich an der Straße der nördlichen Küste Japas, Pantura, Surabaya, Banyuwangi, genauer im Distrikt Pajarakan, Dorf Sekokerto befindet, hat eigentlich unterschiedliche Form im Vergleich zu anderen Moscheen und eigene Einzigartigkeit. Trotzdem wird diese Moschee dank ihres Standortes an der Pantura-Route viel besucht, an der die Reisende durchfahren. Die Moschee Al-Ikhlas ist auch bekannt mit dem Namen Kuppelmoschee oder Käfigmoschee, da ihre Gestalt einer Käfigkuppel ohne Wände an den Rändern ähnelt. Diese Moschee wurde in 1979 von der Zuckerfabrik Pajarakan gebaut. Bevor sie eine Moschee war, war dieses Gebäude ein Gebetsraum, sogenannte Musola, der von Arbeitern der Zuckerfabrik zum Beten verwendet wurde. Und dann wurde sie zu einer Moschee ausgebaut. Die 45 Jahre alte Moschee ist in der Lage, rund 400 Menschen zu unterbringen. Jedes Jahr ist diese Moschee zu einem Ziel der Reisenden, die die Pantura-Route durchfahren, um zu beten oder einfach eine Pause nach einer langen Reise einzulegen. Mit ihrer Gestalt wie einer Kuppel oder einem Käfig ohne Wände an den Wänden ist diese Moschee zu einer eigenen Ikone für Reisende während der Fahrt geworden. Im Ramadan-Monat können die Muslime viele Aktivitäten, wie zum Beispiel gemeinsam zum Fasten brechen, Tarawih-Gebet und Koran rezitieren, machen. Mit ihrem verlockenden Ambiente und einzigartigem Design ist die Kurung Moschee nach wie vor ein Gebetsraum, auf das die örtlichen Bewohner stolz sind und ein attraktives Ziel für Reisende. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerade in Indonesien sind und die Pantura-Route Surabaya-Banyuwangi durchfahren, können Sie eine Pause in der Kuppel Moshe machen. Das war wunderbares Indonesien mit der Kurung Moshe oder Käfig Moshe. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang tak tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara. Karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu. Kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Selama apapun itu, ku akan setia menunggu. Selalu percaya, takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, willkommen zum Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia ist ein Programm, das indonesische Vokabeln vorstellt und Sie dazu informieren möchte, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia, des indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Behörde für die Entwicklung und Bildung von Sprache des indonesischen Ministeriums für Bildung, Kulturforschung und Technologie. Unser heutiges Überthema ist die Samarinda. Di Samarinda, of Deutsch in Samarinda. Liebe Zuhörer dan Angesprech, in dem Titel akan menepi, anhalten werden, hören. Dieses Gespräch findet zwischen Chris, einem Vlogger aus Australien, und einem Bootsführer entlang des Mahakam-Flusses in der Stadt Samarinda. Der Bootsführer sagte, dass sie ampir in der Nähe der Baitul Mutakin Moschee anhalten würden. Hören wir uns ihre Unterhaltung an.
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
Liebe Hörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Titel stehen. Ich will diese Vokabeln einmal langsam vorlesen. Danach können Sie die Wörter wieder hören. Nanti, nanti. Auf Deutsch, später. Kita, kita. Auf Deutsch, wir. Akan menepi, akan menepi. Auf Deutsch, anhalten werden. Dermaga, dermaga. Auf Deutsch, der Pier. Di dekat, di dekat. Auf Deutsch, in der Nähe. Masjid, masjid. Auf Deutsch, die Moschee. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Auf Deutsch, später werden wir ampir in der Nähe der Moschee anhalten. Sebentar lagi, auf Deutsch, bald, Masjid Baitul Mutakin, Masjid Baitul Mutakin, auf Deutsch, die Moschee Baitul Mutakin, Ikon, Ikon, auf Deutsch, das Symbol, Kota Samarinda, auf Deutsch, die Stadt Samarinda, terletak, terletak, auf Deutsch, liegen oder befinden sich di tepian, auf Deutsch, am Rande, Sungai Mahakam, auf Deutsch, der Fluss Mahakam, akan mampir, auf Deutsch, vorbeikommen werden. Liebe Hörer, im Gespräch hörten Sie die Äußerung, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Auf Deutsch, später werden wir ampir in der Nähe der Moschee anhalten. In dieser Äußerung gibt es das Wort menepi, menepi, was zum Ran hin bedeutet. In dieser Äußerung gibt es das Wort menepi, menepi, auf Deutsch anhalten, wird verwendet, um Aktivitäten am Rande des Mahakam-Flusses auszudrücken. Andere Beispiele. Hören Sie Beispiele für die Verwendung anderer Wörter, die menuju ke, auf Deutsch, in Richtung. Mendarat menuju ke darat, mendarat menuju ke darat, auf Deutsch, landung, zu Richtung, land. Pesawat akan mendarat pukul 12 siang, pesawat akan mendarat pukul 12 siang, auf Deutsch, das Flugzeug wird 12 Uhr mittags London. Melaut menuju ke laut. Melaut menuju ke laut. Auf Deutsch, aufs Meer gehen. Oder ins Meer fahren. Nelayan melaut untuk mencari ikan. Nelayan melaut untuk mencari ikan. Auf Deutsch, Fischer gehen aufs Meer, Fische zu finden. Liebe Hörer der Mahakam Fluss, ist der größte Fluss in der Provinz Ost-Kalimantan. Der Mahakam Fluss ist einer der Hauptflüsse auf der Insel Kalimantan. Einer Insel, die als Insel der Tausend Flüsse bekannt ist. Neben dem Mahakam Fluss gibt es auf der Insel Kalimantan noch weitere Hauptflüsse, nämlich den Barito Fluss, den Martapura Fluss, den Kapuas Fluss und den Kahayan Fluss. Liebe Hörer, bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, hören wir uns das Gespräch nochmal an.
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini. Apakah kita akan mampir ke masjid itu? Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
Ibu Saudara Daswar Das Program Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia dengan tema akan menepi. Auf Deutsch anhalten werden. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder im neuen Programm mit anderen Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia. Aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen ein Kronjonglied mit dem Titel Perpisahan Termanis oder auf Deutsch Der süßeste Abschied, gesungen von Ayu Sakti mit New Normal Kronjong. Dieses Lied ist ein Werk von Imung Lovarian. Die Lovarian Musikgruppe hat dieses Lied, das im Jahr 2008 veröffentlicht wurde, populär gemacht. Das Lied erzählt die Geschichte von jemandem, der von seiner Geliebte getrennt ist. Der Text des Liedes Perpisahan Termanis oder auf Deutsch Der süßeste Abschied vermittelt die Botschaft, dass man ehemaligen Liebhabern gegenüber keinen Groll hegen sollte. Wenn man in einer Beziehung auf unerträglichen Meinungsverschiedenheiten beharrt, führt das zu Schmerzen. Eine Trennung ist das Beste. Liebe Zuhörer, hier ist Ayu Sakti featuring New Normal Kronjong mit Perpisahan Termanis oder auf Deutsch Der süßeste Abschied. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Bila nanti kita berpisah, jangan kau lupakan kenangan yang indah kisah kita. Jika memang kau tak tercipta untuk ku miliki, cobalah mengerti yang terjadi. Jadikan diri berpisah.
Yesus.